Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Vers, den sich Verena und Stefan ausgesucht haben für Noah, für die Taufe, der Taufvers, der steht im Galaterbrief. Galater Kapitel 3, Vers 22. Und die Predigt wird deshalb heute über diesen Abschnitt gehen. Ich lese uns ab Vers 15 bis Vers 24. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Die Gemeinden in Galatien, denen hier Paulus den Galaterbrief schreibt, die sind durch seinen eigenen Missionsdienst entstanden, durch die Verkündigung des Evangeliums. Wir haben das Evangelium gehört und sind dadurch zum Glauben gekommen und sind dadurch Kinder Gottes geworden, sind Gemeinde geworden. Aber in diese Gemeinden kamen jetzt judaistische Irrlehrer. Die haben gelehrt, dass man an Christus glauben soll, ja, das ist gut, aber dass man auch das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, halten muss, um wirklich zu Gottes Volk zu gehören. Und das bedeutete jetzt als erstes, die Heidenchristen, die sollten sich jetzt auch beschneiden lassen. Sie mussten also auch Juden werden, auch das Gesetz halten, und nur dann waren sie wirklich, gehörten sie wirklich zu Gottes Volk, waren wirklich gerettet. Und Paulus schreibt ihnen jetzt deshalb diesen Brief. Er will sie vor diesem Irrglauben warnen. Er will sie davor warnen, dass sie denken, sie könnten oder sie müssten sich bei Gott etwas verdienen durch die Werke des Gesetzes. Und er erinnert sie nochmal an das Evangelium. Schon gleich in der Begrüßung sagt er das. Was ist das Evangelium? Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, um uns so aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, aus unserer Verlorenheit zu retten. Kapitel 1, Vers 4. Nun, wenn das Evangelium nun das alles Entscheidende ist, welche Rolle spielt das Gesetz? Kann man nicht sagen, dass das Gesetz ein wichtiger Zusatz zur Verheißung Abrahams gewesen ist? Eine Erweiterung der Verheißung, und dass beides zusammen wichtig ist für das Heil? So wie das die Judaisten gemacht haben. Das ist doch alles Gottes Wort. Das ist doch alles auch im Alten Testament geschrieben. Und wir könnten es allgemeiner fragen, gibt es irgendetwas, was das Evangelium bzw. die Verheißung der Gnade in Christus beeinflussen kann? Gibt es da noch irgendwas, was wir vielleicht mehr brauchen, als das, was Christus für uns getan hat? Und der erste Punkt lautet heute Morgen, und damit wird es schon ziemlich deutlich, das Gesetz hat keinen Einfluss auf das Evangelium. Anliegen, das macht Paulus hier in Galater in unserem Abschnitt deutlich. Und er benutzt dafür ein Bild, nämlich dass ein Testament. Ja, er vergleicht das, die Verheißung mit einem Testament. Und er sagt, so wie ein Testament, welches einmal eben aufgeschrieben wurde von einer Person und eben auch bestätigt wurde, das kann keiner mehr verändern. Da kann man auch nicht noch etwas hinzufügen. Das muss genau so erfüllt werden, wie es eben das Testament, es muss genau so erfüllt werden, wie es damit steht. Und wenn selbst in der menschlichen Rechtsordnung das so ist, wie viel mehr bei Gott? Nehmen wir mal an, Gott hätte mit dem viel später erlassenen Gesetz tatsächlich der Verheißung inhaltlich etwas hinzugefügt, dann hätte er die Verheißung nicht erweitert, sondern er hätte sie aufgehoben, hätte sie aufgelöst. Wer Gnade zusätzlich mit einer Bedingung versieht, der erweitert die Gnade nicht, sondern er schafft die Gnade ab. Wenn ich dir ein Auto schenke, und drückt dir den Schlüssel in die Hand. Und im Gehen sage ich, oder eine Woche später sage ich, ihr könnt mir doch 100 Euro dafür geben. Das Auto war vielleicht 500.000 wert, weil es ein super Schlitten war. Aber wenn ich die sage, gib mir 100 Euro dafür, dann war es eben kein Geschenk mehr. Und so ist das mit der Gnade. Hätte Gott noch wirklich tatsächlich was dazu gefügt, dann wäre es keine Gnade mehr gewesen. Also das Gesetz war keine Erweiterung, keine zusätzliche Bedingung, so das Kleingedruckte, was Gott aus Sicherheitsgründen dem Abraham gar nicht gleich direkt gegeben hat, sondern lieber 430 Jahre später. Und da steht, ah ja, es gibt doch noch ein paar Bedingungen. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus zuvor bestätigtes Testament, und Gott hat es bestätigt, durch den Bundesschluss mit Abraham, er hat diese Opfer teilen lassen, ist selbst hindurchgegangen, es wurde wirklich ein bestätigter Bundesschluss vollzogen. Ein zuvorhin bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Und davor sagt Paulus, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Das Wichtige ist, der unwandelbare Gott selbst hat Abraham sein Versprochen gegeben. Er wollte ihn segnen. Wir haben heute eine dieser Segensverheißungen gehört in der Lesung. Und was hat er ihm genau versprochen? Ihr wisst das wahrscheinlich alle, er hat ihm das Land verheißen, er hat ihm Nachkommen verheißen und materiellen Reichtum. Aber diese ganzen Inhalte dieser Verheißungen, die dienten alle nur dazu, um Abraham eines deutlich zu machen. Gott wollte sich selbst dem Abraham geben. Er hat sich selbst dem Abraham verheißen. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Ich will dein Gott sein. Das war die Verheißung. Du sollst zu mir gehören. Und durch diese Gemeinschaft sollte der Segen zu allen Völkern fließen. Wisst ihr, kurz bevor Gott Abraham erwählte, in der Bibel lesen wir was? Welche Geschichte? Turmbau zu Babel. Und der Turmbau zu Babel, davor haben wir eine Völkertafel im ersten Buch Mose, ja, 1. Mose 10. Da werden, die ganze Menschheit wird aufgezählt und da ist von 70 Völkern die Rede. Und dann kommt der Turmbau zu Babel und wir wissen, wie es ausging. Alle die Völker gingen weg. Sie verstreuten sich in der Welt. Sie gingen weg von Gott. Und dann erwählte Gott Abraham und er sagte, ich segne dich und durch dich sollen all diese Völker, die jetzt weg von mir sind, durch die Sünde getrennt sind von mir, gesegnet werden. Sie sollen wieder zu mir kommen. Und dann fragen wir uns natürlich, warum kann Paulus dann hier von einem Nachkommen sprechen? Es heißt nicht durch den Samen als von vielen, sondern von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Das Wort Samen, und wir können es auch übersetzen, Nachkommen, das steht bei Mose tatsächlich im Singular. Aber es bezieht sich dort vom Kontext her eindeutig auf die Nachkommenschaft. Also auch wenn das Wort im Singular steht, bedeutet, kann es eben auf viele sich beziehen. Und an anderer Stelle zitiert Paulus ebenfalls diese Stelle, diese Verheißung an Abraham, und er wendet sie auf die Gesamtheit der Gläubigen an. Alle, die an Christus glauben, sind Abrahams Samen, gehören zu Abraham. Nun, was Paulus hier in Galater 3, Vers 16 deutlich machen will, ist, dass die Einzahlform von Samen nicht nur die vielen Nachkommen Abrahams im Blick hat. Das bezieht sich darauf, aber nicht nur, sondern im Besonderen auf den einen bezogen werden kann. Beides steckt dort drin. Nämlich auf Christus, durch den diese Verheißung erfüllt wurde. Worauf Paulus hier Wert legt, ist, es gibt eine direkte Linie von Abraham zu Christus. Und diese Linie, diese Verbindung, die wird nicht unterbrochen durch das Gesetz. Und nur durch Christus und sein Werk konnten die vielen, denen diese Verheißung gilt, das verheißene Erbe überhaupt empfangen. Selbst Abraham, Isaak, Jakob und wie sie alle hießen im Alten Testament, die konnten nur das Erbe, das Heil, die Rettung erlangen durch Christus. Weil Christus für ihre Sünden starb. Sie kannten Christus noch nicht. Sie kannten das Evangelium noch nicht, so wie wir das jetzt kennen, klar. Aber sie glaubten der Verheißung des Evangeliums. Sie glaubten an Gott, sie vertrauten auf seine Gnade. Nun, wenn Abraham das ganze Heil verheißen bekommen hat, alles, das ganze Erbe, und das Gesetz da nicht dran rütteln kann, und wenn Christus das ganze Heil erlangt hat, wozu nun das Gesetz? Und auf diese Frage geht Paulus in den nächsten Versen ein. Und zusammengefasst lautet seine Antwort, das ist unser zweiter Punkt, das Gesetz verurteilt den Sünder. Aber wir können es auch etwas positiver formulieren, das Gesetz treibt den Sünder zum Evangelium. Ja, Vers 19. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme. Das Gesetz kennzeichnet Sünde und es verurteilt den Sünder. Es macht die Sünde anrechenbar. Auch vor dem Gesetz war der Mensch schon ein Sünder durch das Sündige, was er tat. Aber durch das Gesetz wird es wirklich offensichtlich anrechenbar. Und es versetzt unentschuldbar jeden Menschen in den Anklagezustand. Und das ist jetzt der Punkt. Mehr kann es nicht. Das Gesetz entlarvt den Sünder, es verurteilt den Sünder, aber es heilt nicht den Sünder. Es ist nicht heilswirksam, es hilft dem Sünder nicht aus der Sünde. Es ist in dieser Hinsicht kraftlos. Paulus schreibt das an die Römer. Kapitel 8, Vers 3. Es ist kraftlos, das Gesetz. Es kann den Sünder nicht retten. Und hier Vers 21 sagt das so, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Ja? Wenn, wäre, könnte, käme. Also es ist nicht so. Das Gesetz wurde der Verheißung hinzugefügt, ja, aber nicht um die Verheißung zu beeinflussen, sondern um den Menschen glasklar vor Augen zu führen, dass sie ohne die Verheißung, ohne Gottes Gnade, ohne einen göttlichen Retter absolut verloren sind. Das Gesetz führt uns zur Verheißung. Es treibt uns zu Christus. Vers 24, da steht dieses Wort, was steht hier? Lehrmeister. Und man könnte es tatsächlich dort wörtlich übersetzen, es ist ein Treiber. Es treibt uns zu Christus. Das Wort, was dort steht, das kommt von dem Pädagogos. Und ein Pädagogos war in erster Linie ein Mann, der die Kinder vom Haus aus zur Schule getrieben hat, dass sie auch wirklich dorthin ankommen. Das war der Pädagogos. Und so ist das Gesetz. Es treibt uns zu Christus. Vers 22, unser Taufvers, da steckt das auch drin. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Die Schrift, beziehungsweise Gott, der durch die Schrift zu uns spricht, hat seinen Urteilsspruch verkündet. Schuldig. Alle sind schuldig. Alle sind vollkommen schuldig. Vollkommen der Sünde anheimgefallen. Ausgeliefert. So kann man nämlich das auch übersetzen. Dieses Wort zusammengeschlossen. Alles ist unter die Sünde zusammengeschlossen. Wörtlich könnte man es sogar so ausdrücken, alles ist der Sünde übergeben, völlig ihr ausgeliefert. Das heißt, die Verlorenheit bzw. die Sündigkeit des Menschen, die umfasst ihn komplett, seine Vernunft, sein Wille und sein Gefühl. Da ist nichts Gutes mehr, nichts, was Gott erkennen kann, nichts, was sich für Gott entscheiden kann. Alles ist durch die Sünde, alles ist durch unseren Egoismus durchdrungen. Nun, wie macht das die Schrift? Wir nehmen uns mal eines der wichtigsten Bücher im Alten Testament heraus, ja, wie die fasst die Schrift alles unter der Sünde zusammen, das fünfte Buch Mose. Das Buch, wo das ganze Gesetz nochmal drin enthalten ist, was eigentlich fast nur aus Gesetzen besteht. Das Buch, wo wir sagen könnten, das ist das Gesetzesbuch, ja, wo die Juden sich darauf beziehen und sagen, du musst dieses Gesetz halten, dann wirst du gerettet. Wie ist dieses Buch aufgebaut? Wahrscheinlich habt ihr das Buch seit längerem nicht mehr gelesen, weil es ist nun mal ein Buch mit so vielen Gesetzen. Warum sollte man das fünfte Buch Mose lesen? Aber die Aufteilung, die wird euch vielleicht bekannt vorkommen. Es beginnt mit einem Rückblick über das Versagen von dem Volk Israel. Es beginnt mit dem Rückblick, könnt ihr euch noch erinnern, als ihr in dieses Land das erste Mal rein wolltet und wie ihr dort versagt habt, wie ihr Angst hattet, wie ihr Gott nicht vertraut habt. Und dann kommen die 10 Gebote und noch ein paar andere Gebote dazu. Und dann kommt der das Mittelteil. Und im Mittelteil steht was? Der Rückblick auf das Versagen am Berg Sinai. Ja, in der Ebene Moab, wo das fünfte Buch Mose verkündet wurde, wo der Bund erneuert wurde, bevor das Volk in das Land wirklich einziehen konnte, da war auch nochmal der Rückblick zum Sinai. Könnt ihr euch erinnern, wo wir das erste Mal den Bund mit Gott schließen wollten? Wo Gott den Bund mit uns schließen wollte? Noch ehe der Bund geschlossen war durch Mose, noch ehe er uns die Tafeln des Gesetzes runtergebracht hat, habt ihr den Bund schon gebrochen. Und Mose hat den Platten zerschlagen als Zeichen dafür, dass es zerbrochen war. Und dann kommen wieder die ganzen Gesetze, die 10 Gebote werden sozusagen ausgelegt in viele, viele kleine Gesetze. Und ganz am Ende, wie endet das Buch, fünfte Buch Mose? Gott sagt voraus, ihr werdet wieder von mir abfallen. Am Ende werdet ihr wieder Götzendienst betreiben und ihr müsst dann wieder aus diesem Land hinaus. Also, was ist die Einteilung des Buches des Gesetzes? Ihr habt am Anfang versagt, habt in der Mitte versagt und ihr werdet in der Zukunft versagen. Das ist der Rahmen. Das heißt, der Bund, der jetzt hier in der Ebene Moab geschlossen wurde, oder auch der Bund, der am Sinai geschlossen wurde, der basierte nicht darauf, dass jetzt wirklich eine Möglichkeit bestünde, dass das Volk den Bund halten könnte. Gott machte dem Volk von vornherein deutlich, das könnt ihr sowieso nicht. Sondern er basierte worauf? Auf der Verheißung Gottes an Abraham. Ich schließe nur mit euch den Bund. Ich werde mit euch weiter diesen Weg gehen, weil ich Abraham die Verheißung gegeben habe, dass ich mich irgendwann über euch erbarmen werde. Deshalb schließen wir jetzt den Bund. Und dann schauen wir mal in die Gebote rein. Es sind eigentlich sehr wenige Gebote, die direkt, so wie die 10 Gebote sind, dass Gott eine Sache verbietet oder eine Sache gebietet. Du sollst nicht töten. Wenn wir dann in die vielen Kleingebote reinschauen, merken wir, Gott weiß, dass die Menschen töten werden. Und deshalb gibt er ganz viele Gebote, die dann mit dieser Sünde umgehen. Was macht ihr, wenn jemand das Gesetz gebrochen hat? Daraus bestehen die meisten Gebote. Also das Gesetz will und kann somit den Menschen nicht helfen, sündlos zu werden, gerecht zu werden. Vielmehr hat es alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Es spricht uns schuldig. Aber das Gesetz war nicht Gottes erstes und auch nicht Gottes letztes Wort. Vor dem Gesetz gab Gott Abraham die Verheißung. Und nach dem Gesetz erfüllte Gott diese Verheißung in Christus. Und Christus selbst war ja das fleischgewordene Wort Gottes. Das Kommen Christi und sein Werk am Kreuz, das waren also keine Verlegenheitslösung. Oh Mensch, das mit dem Gesetz, das war so durchdacht, das war so gut, dieses Gesetz, aber es hat doch nicht geklappt. Muss ich mir was Neues ausdenken? Das war es nicht. Es war kein spontaner Einfall von Gott. Mein Gott schloss einen Bund mit Abraham und erfüllte ihn in Christus und das war von Anfang an sein Plan. Der Bund am Sinai, der Bund in der Ebene Moab, sie bauten auf diesem Bund mit Abraham auf und sie führten uns zum neuen Bund in Christus. Und damit ist das Gesetz eindeutig der Verheißung untergeordnet. Es hat nicht dieselbe Stellung, und das macht Paulus jetzt in den Versen 19 bis 21 deutlich. Und der Vers 20, lesen ihn nochmal, lest ihn mit. Lasst ihn auf euch auf eurer Zunge zergehen. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Und dieses eine Mittler steht sogar noch in Klammern, da steht im Urtext gar nicht drin. Da steht also nur ein Mittler aber ist nicht von einem, Gott aber ist einer. Und auch die ganz schlauen Theologen haben ja Probleme, diesen Satz zu verstehen. Ja, es geht nicht nur uns so, es geht allen so. Man muss jetzt vom Kontext her gucken, ja, wie soll man das verstehen, und ich versuche es euch zu erklären. Die Verheißung hat Gott Abraham direkt gegeben. Gott hat mit Abraham direkt gesprochen. Es gab keinen Mittler, es gab keine Engel dazwischen. Das Gesetz kam auch von Gott, aber es wurde durch Engel und einen menschlichen Mittler, nämlich Mose, übermittelt. Da gab es also verschiedene Instanzen zwischen Gott und seinem Volk. Die Erfüllung der Verheißung kam auch durch einen Mittler. Christus ist der Mittler. Aber dieser Mittler, eben Christus, war nicht nur Mensch, sondern zugleich Gott. Und Gott ist einer, wie es Paulus extra nochmal schreibt. Das heißt, als es um die Erfüllung der Verheißung ging, war es wieder wie bei Abraham. Gott handelte oder Gott sprach direkt mit den Menschen. Und das ist der springende Punkt, das ist der Inhalt der Verheißung. Es geht um die Verbindung, es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Ich will euer Gott sein. Also nicht über verschiedene Instanzen, dass man irgendwie über drei Ecken mit Gott Gemeinschaft hat, sondern direkt. In Christus und durch den Heiligen Geist sind wir direkt mit dem dreieinen Gott verbunden. Wir haben in letzter Zeit uns eine Predigtreihe durch den Johannesbrief, und wir haben es gehört, an jenem Tag werdet ihr erkennen, nämlich an dem Tag, wo wir den Heiligen Geist bekommen, wo wir glauben können, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir empfangen die Verheißung durch Glauben. Wir könnten auch sagen, wir empfangen das, was Christus für uns getan hat, durch den Glauben. Ja, unser Taufvers heute, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Glauben bedeutet, voll und ganz auf Gott zu vertrauen, auf seine Gnade. Glauben bedeutet auch oder gleichzeitig, dass wir diese Gnade empfangen. Glaube ist der Kanal, durch den der Mensch das verheißene Heil, nämlich Christus, mit allen seinen Heilsgütern empfängt. So können wir Glauben beschreiben. Es ist wie ein Kanal, durch den wir all das empfangen, was Christus für uns getan hat. Das Erbe, was Gott Abraham verheißen hat. Gnade allein, Glaube allein, Christus allein. Das ist unser reformatorisches Bekenntnis. Und da fragt man sich doch, haben wir diese Unterweisung noch nötig? Brauchen wir jetzt noch so intensiv den, müssen wir so intensiv den Galaterbrief durchgehen? Wir haben doch mit diesem Thema, sagen wir mal, Judaismus, Beschneidung und was es da auch noch für andere alttestamentliche Gebote gibt, nichts mehr am Hut, oder? Und das mag sein, dass das jetzt nicht mehr unsere Diskussion ist. Muss ich mein Kind noch beschneiden lassen oder nicht? Auf die Gedanken kommen wir gar nicht. Aber wir haben oft genug mit Gesetzlichkeit zu kämpfen. Das mit der Beschneidung, mit diesem Judaismus war ja nur ein Beispiel. Wir haben ganz oft mit Gesetzlichkeit zu kämpfen. Ja, der Gedanke, dass ich auch noch irgendetwas bringen muss. Und deshalb brauchen wir diese Botschaft, die macht uns demütig, die sagt uns, wir können gar nichts bringen, und die tröstet uns, die sagt uns, Gott bringt alles. Ja, in der Verheißung an Abraham lag alles drin. Es war eine bedingungslose Verheißung. Und Gott hat nicht 430 Jahre später am Sinai doch noch eine Bedingung hinzugefügt. Und so ist es bei uns. Christus hat vor 2000 Jahren am Kreuz alles Nötige getan, um uns zu retten. Und wir können und wir brauchen 2000 Jahre später nichts hinzufügen. Im Glauben empfangen wir alles. Die Gemeinschaft mit Gott, Vergebung unserer Sünden, ewiges Leben. Wobei der Glaube selbst auch keine Bedingung ist, sondern ebenfalls ein Geschenk. Manche gehen davon aus, ja, aber der Glauben, das ist das, was du bringen musst. Aber nein, so ist es nicht. Du kannst es gar nicht bringen. Wisst ihr, der Glauben ist selbst einer der wichtigsten Inhalte der Verheißung. Genau das war ja das, was Gott dem Volk verheißen hat. Ich werde euch euer Herz beschneiden. Ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben. Ich werde euer steinernes Herz rausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde euch meinen Geist in euer Herz geben, damit ihr endlich glauben könnt. Damit ihr mir endlich vertrauen könnt. Hier Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter das Gesetz verwahrt und verschlossen, auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Der Glaube kam. Der Glaube kommt zu uns, ehe wir zum Glauben kommen. Und wie kommt der Glaube zu uns, damit wir zum Glauben kommen? Durch das Wort. Indem Gott zu uns spricht. Und Christus ist das fleisch gewordene Wort Gottes. Und der Geist lässt uns dieses Wort, was wir im Evangelium haben, verstehen. Und auch unser fortwährender Glaube kommt durch das Wort und den Geist. Auch da haben wir wieder Probleme mit Gesetzlichkeit. Dass wir denken, ja, Gott hat mir einmal Erkenntnis geschenkt, einmal den Glauben geschenkt, aber jetzt muss ich es dann aus eigener Kraft festhalten. Und die Bibel macht deutlich, nein, wir können, wir brauchen nicht, nachdem Gott uns einmal Erkenntnis geschenkt hat, aus eigener Kraft weiter glauben. Wir müssen immer aus Gottes Kraft leben. Aber Gesetzlichkeit hat auch mehr Gesichter. Zum Beispiel der Gedanke, dass wir uns Gott nur nähern können, wenn wir von uns aus auch würdig sind. Ja, und wenn wir dann schlimme Sünden begangen haben oder wenn wir wieder gefallen sind an der Stelle, wo wir so immer wieder fallen, dann haben wir Probleme. Dann sagen wir uns, ich kann doch jetzt nicht wieder zu Gott gehen. Nicht schon wieder. Ich muss jetzt erstmal wenigstens ein paar Tage so leben, wie es Gott gefällt und dann kann ich auch wieder zu Gott beten und dann kann ich vielleicht auch wieder um Vergebung bitten. Und das ist falsch. Oder der Gedanke, dass wir Gott etwas zurückgeben müssten. Dass sozusagen unsere Dankbarkeit zu einer Art Zwang, zu einer Art Pflicht wird, die schwer auf uns lastet. Ja, wir sagen, wir werden durch Gnade und Glaube gerettet. Aber ja, wir wissen, zum Glauben gehört Glaube, richtiger, wahrer Glaube ist ja Hören und Tun. Also muss ich ja eben auch was tun, ich muss ja auch Werke tun, denn das ist ja der wahre Glaube. Und wenn ich eben nicht genug dankbar bin, dann wird Jesus sich eben auch wieder ein Stück weit von mir zurückziehen. Wenn ich ihn nicht recht liebe, dann wird er auch in seiner Liebe nachlassen. Aber so ist es nicht. Mit meinen guten Werken kann ich überhaupt nichts zurückgeben. Ich soll dankbar sein, ich soll gute Werke tun, ja, aber ich kann doch damit Gott nichts zurückzahlen. Es ist umgedreht. Jedes gute Werk, was ich tue, ist ein Geschenk Gottes an mich. Denn die guten Werke, die wir tun, hat Gott so vorbereitet, damit wir sie tun können. Und noch ein Gesicht der Gesetzlichkeit, ja, das ist dann der Gedanke, dass wir denken manchmal, oh, ich bin nicht mehr gerettet. Und wir kommen auf den Gedanken, oder Menschen kommen auf den Gedanken, weil sie eben wieder und wieder sündigen. Weil sich in ihrem Leben scheinbar nichts bessert. Aber wisst ihr, was sie damit sagen? Sie sagen damit, Christus mag für viele Menschen gestorben sein. Und sein Opfer reicht für viele aus, aber für mich nicht. Für mich ist Christus dann doch zu schwach. Sein Tod, sein Blut reicht für mich nicht aus. Und wisst ihr, so ist es nicht. Es reicht aus. reichte für die größten Sünder aus. Wenn wir die Bibel durchgehen, dann lesen wir von gläubigen Menschen, aber wir lesen auch, was sie alles auf dem Kerbholz hatten, wie schlimm sie gesündigt hatten. Mord, Ehebruch und so weiter. Und Christen verfolgt. Ja, wir müssen diese Botschaft immer wieder hören und verinnerlichen. Christus hat alles getan, um uns zu retten. Christus hat alles bezahlt. Und durch den von ihm gewirkten Glauben sind wir Empfangende. Wir sind Gesegnete. Wir sind Erben der Verheißung. Und damit komme ich zu einem letzten Punkt. Nämlich, was hat das jetzt mit unserer Taufe zu tun? Und was deutlich wurde, ist, es hat was mit der Beschneidung zu tun. Denn die Beschneidung, das gehört zum Gesetz und das müssen wir nicht mehr tun. Wir müssen nicht mehr die Kinder beschneiden. Also unser letzter Punkt heute Morgen, Verheißung und Taufe. Nun, die Beschneidung, das war das Zeichen und Siegel der Verheißung an Abraham. Gott gab dem Abraham dieses äußerliche Zeichen, um ihn und seinen Nachkommen zu zeigen, was es bedeutet, mit Gott im Bund zu stehen. Ja, ich habe jetzt mit dir diesen Bund geschlossen, ich gebe dir jetzt diese Verheißung und ich gebe dir jetzt ein Zeichen, an dem du erkennen sollst, was es bedeutet, wirklich mit mir verbunden zu sein. Das ist die Beschneidung der Vorhaut. Und die Beschneidung der Vorhaut deutet auf was? Auf die Beschneidung der Vorhaut des Herzens. Das sollte dadurch symbolisiert werden. Und damit ist wiederum gemeint, das Herz, von dem Herzen, von unserem Wesen soll die Sünde abgeschnitten werden. Damit wir auf Gott voll und ganz vertrauen. Die Halsstarrigkeit soll von uns weggeschnitten werden. Also die Beschneidung deutet auf die Reinigung von Sünden und auf den wahren Glauben hin. Aber die Beschneidung war nur ein Zeichen. Sie konnte das nicht bewirken. Es gab da keinen Automatismus drin. Aber dennoch war sie mehr als ein Zeichen. Es war auch eine Bestätigung, eine Versiegelung. Das macht uns Paulus im Römer 4 deutlich. Da steht, das Zeichen der Beschneidung aber empfing Abraham als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch unbeschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und das müssen wir hier wirklich vom Wortlaut her beachten. Mit der Beschneidung wurde dem Abraham nicht sein Glaube besiegelt. Ah, Abraham, ich sehe es, du glaubst wirklich, deshalb kriegst du jetzt dieses Beweiszeichen, äußerliche, dass du wirklich ein glaubender Mensch bist. Das ist es nicht, sondern die Gerechtigkeit des Glaubens wurde ihm besiegelt. Gott bestätigte dem Abraham und allen seinen Nachkommen durch das Zeichen der Beschneidung, dass der Mensch durch Gnade ohne Werke gerettet wird. Dass er Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben zugerechnet bekommt. Und deshalb konnten sie die Kinder schon beschneiden, obwohl die ja noch gar nicht geglaubt haben. Weil es nicht um den Glauben ging, den die Kinder haben, hätten können oder nicht können, sondern einfach die Zusage, ich werde euch aus Gnade retten. Und die Taufe ist nun das Zeichen und Siegel des neuen Bundes. Sie ist an die Stelle der Beschneidung getreten. Wir werden das heute nochmal in der Taufliturgie hören. Wir brauchen uns also nicht mehr beschneiden lassen, sondern können uns taufen lassen, weil Jesus die Verheißung, also das, was auch durch die Beschneidung angedeutet wurde, erfüllt hat. Und mit der Taufe bestätigt uns Gott sozusagen, dass er ohne unser Zutun unsere Sünden vergibt, weil Jesus das Sündopfer gebracht hat. Ja? Beschneidung ist die Verheißung gewesen, Taufe ist die Erfüllung gewesen. Nun, ich denke, allein diese Punkte reichen noch nicht aus, um die Taufe von Säuglingen zu rechtfertigen. Und weil wir eben eine Gemeinde sind, wo wir Baptisten haben und eben auch Säuglingstäufer, und weil es auch die Situation in Verenas und Stefans Familie etwas besonders ist, möchte ich heute noch zwei Aspekte mehr hinzufügen, warum wir Kinder taufen, einfach damit ihr ein gutes Verständnis dafür bekommt. Was wir damit nicht machen oder was wir darüber nicht denken, ist, dass durch die Taufe von Säuglingen dass dadurch die Kinder automatisch gerettet sind. Also das ist es nicht. Das ist keine Taufwiedergeburt. Aber wir drücken damit aus, dass nach Gottes Wort auch denen, auch ihnen, nämlich den Kindern der Gläubigen, die Verheißung gilt. Das ist das, was wir durch ausdrücken. Auch den Kindern der Gläubigen gilt die Verheißung. Und das macht die Bibel im Alten und im Neuen Testament sehr deutlich. Immer wenn von der Verheißung die Rede ist, finden wir auch diesen Zusatz, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung. Die Taufe eines Kindes ist die Zusage an die Eltern, dass Gott seinen Bund auch mit ihren Kindern aufrichten will. Und es ist die Zusage an die Kinder, dass Gottes Verheißung ihnen von Geburt an gilt. Sie müssen nichts dafür erst leisten. Sie gilt ihnen. Und so sagt es Petrus in seiner Pfingstpredigt, als er eben auch von der Taufe spricht. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also das ist der erste Aspekt. Den Kindern gilt die Verheißung und deshalb geben wir ihnen das Zeichen dieser Verheißung. Der zweite Aspekt, den ich noch sagen möchte, so wie durch die Beschneidung von Säuglingen wird auch durch ihre Taufe die Botschaft der Gnade unterstrichen. Die Taufe betont im Besonderen, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, gerettet werden und nicht durch das, was wir tun. Der Mensch kann nichts für sein Heil vor Gott leisten. Er ist von Gottes Gnade zu 100% abhängig. Egal wie schlau er ist, wie alt, wie fromm. Du bist als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau genauso von Gottes Gnade abhängig wie dieses Baby. Gibt es keinen Unterschied. Aber gerade bei einem Kind, da wird diese Botschaft der Abhängigkeit von Gott und der Errettung aus Gnade umso deutlicher. Manchmal sagt man vielleicht, hey, warum lässt du das Kind taufen? Das Kind bekommt doch davon gar nichts mit. Wie soll das später mal was von seiner Taufe sich erinnern oder irgendwie dabei was spüren oder was erkennen? Hat doch überhaupt nichts mitbekommen. Nun wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir etwas Besonderes spüren. Sondern es geht darum, dass wir in der Taufe erkennen, dass wir aus Gnade gerettet werden, dass wir abhängig sind. Noah hat sich tatsächlich nicht für seine Taufe heute entschieden. Er kann das Taufgeschehen jetzt auch nicht verstehen, aber sein Leben lang in Höhen und in Tiefen und auch in den Tiefen, wo er durch seine eigene Sünde niedergedrückt wird, kann er auf die Taufe, auf seine Taufe zurückblicken und an ihr erkennen, Christus hat alles für mich getan. Hat für alle meine Schuld bereits vor 2000 Jahren bezahlt. Und ich bin errettet aus Gnade. Und liebe Geschwister, so wollen wir alle zurückschauen auf unsere Taufe. Ob ihr nun als Kind oder als Erwachsener getauft wurden. Schaut so auf eure Taufe zurück. Mit Dankbarkeit. Und erkennt darin Gottes bedingungslose Liebe und seine Verheißung und seine Errettung. Heute wollen wir auch das Lied singen, ich bin getauft auf seinen Namen. Und darum geht es in dem Lied, dass wir uns gemeinsam erinnern. Christus hat alles für mich getan. Amen. Lasst uns aber jetzt